Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Wir werden hier am Kontrollraum sein, also hier im Korridor entlang. Wir werden dann anstoßen an unseren Satellit. Wir werden ein bisschen über die Missionen reden. Und ja, das ist unsere Art, uns von diesem Satellit zu verabschieden.
Beim Europäischen Satellitenkontrollzentrum ESOC in Darmstadt bereitet man sich auf einen Abschied für immer vor. Am Sonntag soll der Satellit Salza, der die Erde seit 24 Jahren umkreist, kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Mehr dazu gleich. Außerdem fragen wir nach, wie die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen die Forschungslandschaft in Ostdeutschland verändern könnten. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Ralf Krauter. Im November wird in Südkorea über die finale Fassung eines UN-Abkommens verhandelt, das helfen soll, die Flut an Plastikmüll einzudämmen. Im Vorfeld dazu erscheint im Fachmagazin Nature heute eine globale Inventur, die verrät, wo auf der Welt am meisten Plastikmüll in die Umwelt gelangt. Die Analyse zeigt die wichtigsten Quellen der Plastikverschmutzung und sie verrät, wo sich's besonders lohnen würde, dagegen vorzugehen. Details von Thomas Schröder.
Gut 250 Millionen Tonnen Plastikmüll entstehen jedes Jahr weltweit in Haushalten. Ein Fünftel davon, nämlich gut 50 Millionen Tonnen, landet früher oder später in der Umwelt. Auf diese Zahlen kommt eine neue Nature-Studie, die die Entsorgung in über 50.000 Gemeinden weltweit abschätzt. Erstmals habe man damit hoch aufgelöste Daten zur globalen Plastikverschmutzung, sagt Matthew McLeod von der Universität Stockholm, der die Studie in Nature bewertet und einordnet.
Der größte Teil der Plastikverschmutzung ist auf eine schlechte Entsorgung von Abfällen in Entwicklungsländern oder in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen zurückzuführen. Das gilt wohl auch für den Plastikmüll in den Meeren. Interessant ist aber, dass in Europa und Nordamerika der individuelle Umgang mit Müll das größte Problem ist.
Vereinfacht ausgedrückt, während in ärmeren Ländern die Müllabfuhr nicht kommt, wird in Europa oder den USA einfach mal die Plastikflasche im Park oder die Chipstüte am Strand liegen gelassen. Wobei die Mengen sich deutlich unterscheiden. Im somalischen Mogadischu etwa gelangt 680 Mal mehr Kunststoff in die Umwelt als in Hamburg. Und Indien allein ist fast für ein Fünftel der globalen Plastikverschmutzung verantwortlich. Weil die Datenlage vor allem für Kommunen in Entwicklungsländern sehr dünn ist, stützten die Studienautoren aus Großbritannien ihre Schätzung nicht nur auf Zahlen zur Müllentsorgung, sondern sammelten auch ökonomische oder demografische Daten. Mit diesen Informationen trainierten und verbesserten sie schließlich Computermodelle.
Sie haben wirklich gute Arbeit geleistet und versucht, die Unsicherheiten ihrer Modelle einzugrenzen. Ich glaube, selbst die Autoren können nicht ausschließen, dass sie irgendwo vielleicht falsch liegen. Aber wenn niemand den Mut hätte, auch mit unvollständigen Daten eine so hoch aufgelöste globale Bestandsaufnahme zu machen, dann würde man auch nie einen Referenzpunkt haben. Die Autoren der Studie haben jetzt sozusagen einen ersten Pflock eingeschlagen und gesagt, nach unserem besten Verständnis aller verfügbaren Daten denken wir, dass die Emissionen in diesen 50.000 Kommunen jeweils so und so hoch sind.
Ein solcher Ausgangspunkt sei wichtig, so McLeod, um Maßnahmen gegen die Plastikverschmutzung zu finden und auch Fortschritte zu messen. Gerade im Hinblick auf das UN-Plastikabkommen, das im November im südkoreanischen Busan finalisiert werden soll, könnte so eine globale Inventur einen wichtigen Referenzrahmen liefern. Der Umweltchemiker aus Stockholm warnt allerdings vor voreiligen Schlüssen aus der Studie.
What the study says is,
die Studie besagt, dass man in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen viel in die Verbesserung der Abfallbehandlung investieren muss, wenn man die größten Quellen für Plastikmüll reduzieren will. Es wird wahrscheinlich zumindest vorläufig nicht durch ein modernes Recycling-System geschehen, sondern dadurch, dass man die Abfälle besser einsammelt und sie entweder deponiert oder verbrennt. Und das wiederum führt unweigerlich zu einem Anstieg der Emissionen von Kohle. Kohlendioxid und Methan. Also man verlagert das Problem nur von den Plastikabfällen zu mehr Treibhausgasen.
Sagt McLeod, der sich mit Blick auf die Verhandlungen in Busan für eine Begrenzung der Plastikproduktion ausspricht. Seine Hoffnung setzt er dabei auch auf jüngste Meldungen aus den USA. Bisher hatten sich die Vereinigten Staaten zusammen mit Saudi-Arabien, China und weiteren Ländern gegen eine Begrenzung der Plastikproduktion ausgesprochen. Diese Position scheint sich derzeit zu ändern.
Thomas Schröder über eine globale Inventur der Freisetzung von Plastikmüll. Nach den Erfolgen der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen wird es schwierig, in Dresden und Erfurt eine halbwegs stabile Regierungskoalition zu zimmern. Und selbst wenn das gelingen sollte, das Erstarken der AfD verändert die Stimmungslagen und Diskurse vor Ort. Und die Menschen spüren das bereits. Der Soziologe Dr. Axel Saalheiser ist einer von ihnen. Er ist wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena und beobachtet genau diese Veränderung speziell in Thüringen seit Jahren sehr genau. Ich wollte von ihm wissen, wie er auf die Wahlergebnisse blickt und welche Folgen sie für die Forschungslandschaft im Osten haben könnten.
Das Meinungsklima gerade in Ostdeutschland hat sich ja verschoben. Die Wahlergebnisse sind Ausdrücke des Ganzen und es wurde eine radikal rechte Hegemonie in den letzten Jahren versucht herzustellen und bedauerlicherweise ist das auch gelungen. Und dadurch, dass die AfD auch immer weiter politische Macht auf Landesebene anstrebt und auch Deutungs- und Einflussgewinne erzielt, sind vor allen Dingen erstmal auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter Druck, die selbst rassistisch abgewertet werden. Menschen mit anderer Staatsbürgerschaft, Menschen mit Migrationsgeschichte, Menschen, die rassistisch gelesen und diskriminiert werden. Ja, auch das sind ja Studierende, das sind WissenschaftlerInnen, das sind Mitarbeitende und Angehörige von ostdeutschen Hochschulen und Universitäten. Das ist erstmal eben auch eine sehr große Gefahr. Ja, da geht ja auch eine Symbolwirkung aus. Wir haben den Brain Drain von Fachkräften, auch akademisch Beschäftigten von dem Osten in den Westen in den letzten Jahrzehnten und in den Jahren gehabt. Aber es erhöht sich auch die Unattraktivität des Wissenschaftsstandortes und es entsteht auch ein Imageschaden für Hochschulen, für Universitäten, die ja traditionell sehr international ausgerichtet sind und auch Kooperationen ins Ausland, in andere Regionen, in Europa und in der Welt unterhalten.
Wird es denn jetzt ganz konkret schwieriger nach diesen Wahlergebnissen, Topkräfte aus dem Ausland zum Beispiel nach Thüringen oder auch nach Sachsen zu locken?
Naja, also diese Bedrohungen, Angriffe und Alltagsrassismus, zum Beispiel gegen Kolleginnen und Kollegen an Hochschulen, an Universitäten, gegen Studierende, gegen Menschen im Hochschulkontext, die von der AfD und ihrem rechtsextremen Umfeld abgewertet und bedroht werden, das ist die eine Sache. Das andere ist aber eben auch diese Entwicklung, dass halt eine Politik Gestaltungsmacht und Einflussmöglichkeiten immer mehr erhält, verkörpert in der rechtsextremen AfD und ihren Anhängerinnen, die ja auch Eingriffe in die Wissenschafts- und Bildungsfreiheit angekündigt hat. Ja, unter der Formel, dass man die Hochschulen entideologisieren wolle und dass man mit einer angeblichen Indoktrination von Studierenden mit sogenannter linkswoker Ideologie aufräumen würde. Ja, und wo sich auch eine Verachtung gegenüber Geistes- und Kulturwissenschaften, gegenüber kritischen Sozialwissenschaften und allen, die der AfD nicht ins Bild passen und auch gegen die Freiheit der Wissenschaften ausdrückt. Und die Hochschulen haben sich da sehr klar positioniert, jedenfalls einige und die großen Hochschulen. Und es ist ganz klar, dass das aktive, klare Eintreten und Positionieren gegen Rechtsextremismus und Ideologien der Ungleichwertigkeit auch ein Handlungsauftrag für öffentliche Bildungsinstitutionen ist und dieser auch angenommen wird.
Wenn es jetzt darum geht, sich zu positionieren, sich in dieser neuen Lage zurechtzufinden, was können Forschungseinrichtungen, was können Universitäten tun?
Naja, neben diesen Hinweisen und eben auch nochmal dem Appell, dass es ja auch darum geht, Expertinnen aus dem Ausland und ihre Angehörigen, Kooperationspartnerinnen zukünftig eben auch integrieren zu können, auch eben die Weltoffenheit nicht aufzugeben. Neben diesen Hinweisen ist es natürlich eben wichtig, dass Hochschulen und Universitäten auch nochmal konkret ein Bollwerk demokratischer und humanistischer Werte sind, auch gerade mit der Möglichkeit, dass sie eine offene, auch kontroverse, auch demokratische Diskussionskultur unter ihren Angehörigen, aber auch in die Zivilgesellschaft eben auch ausstrahlen. Und man darf sich eben auch nicht von der Entwicklung weiter überrollen lassen.
Sie forschen ja selber auch zum gesellschaftlichen Zusammenhalt, untersuchen da unter anderem auch den Beitrag der Klima- und Umweltproblematik zur
Polarisierung gesellschaftlicher Diskurse? Müssen Wissenschaftler, die sich mit Klimaforschung und Energiewende befassen, im Osten jetzt mit mehr Gegenwind rechnen, beziehungsweise mit weniger öffentlicher Unterstützung für das, was sie tun?
Naja, durchaus. Die Rede nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen demokratischen Parteien war ja, dass grüne Politik ja nun bewiesen hat, wo sie hinführt. Und auch übertriebener Klimaschutz und so weiter und so fort. Natürlich sind demokratische Politikerinnen nicht allein verantwortlich dafür, dass der Diskurs eben so polarisiert geführt worden ist. Die radikale Rechte und die klimawandelleugnenden Teile in dieser Gesellschaft, auch durchaus Lobbygruppen, haben natürlich ein Interesse daran gehabt, eben diesen Diskurs so zuzuspitzen und zum Beispiel auch Klimaforschung in ein schlechtes Licht zu rücken, zu diffamieren, mit Desinformation auch durchaus mit Agitationstechniken zu arbeiten, um eine Stimmung zu erzielen. Aber es ist natürlich so, dass diese Themen fraglos weiter Wichtigkeit haben und sie werden an Wichtigkeit gewinnen. Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass auch diese Angriffe gegen Klimaforscherinnen oder Menschen, die sich überhaupt damit beschäftigen, auch mit den gesellschaftlichen Umständen, auch den Notwendigkeiten einer sozialökologischen Transformation, dass diese Angriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und dass sie tendenziell auch zunehmen könnten in nächster Zeit.
Sagt der Soziologe und Rechtsextremismusforscher Axel Saalheiser vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. Und wir vertiefen das Thema morgen mit Ergebnissen einer neuen Studie zu möglicherweise drohenden Abwanderungen aus Ostdeutschland. Satelliten in die Erdumlaufbahn zu schießen, das ist heute Routine. Aber sie nach Ende ihrer Mission kontrolliert wieder aus der Umlaufbahn zu holen, das ist leider noch kein Standard. In bestimmten Orbits knubbelt sich der Weltraumschrott deshalb schon ziemlich. Bei der ESA will man mit gutem Beispiel vorangehen und seinen Müll wieder wegräumen. Am Sonntag soll deshalb SALSA kontrolliert zum Absturz gebracht werden. Einer von vier Satelliten der Cluster-Mission, die im Jahr 2000 gestartet wurden. Bruno Sousa ist bei der ESA in Darmstadt für den Missionsbetrieb im inneren Sonnensystem zuständig. Ich habe ihn gefragt, was ist das für ein Satellit, den Sie jetzt kontrolliert vom Himmel holen wollen?
Die Cluster-Mission besteht aus vier Satelliten, die seit 2000 rund um die Erde fliegen. Die studieren so die Wege, in denen unsere Sonne die Erde beeinflusst, so der Sonnenwind und die Strahlungen von der Sonne, wie sie mit unserem magnetischen Feld interagieren. Das macht es wunderbar. Die Daten von dieser Mission sind die Daten, die man benutzt, um Weltraumwetter zu modellieren, zu vorhersagen. Es war eine sehr wichtige Mission für ESA. Die vier Satelliten fliegen in diese große Umlaufbahn um die Erde und diese Umlaufbahn hat eine Dynamik. Das heißt, die Satelliten nach jedem 12 Jahren kommen ganz nah an die Erde vorbei. Ihr niedrigster Punkt kommt ganz nah. Und wir haben schon einmal verhindert, dass sie wieder eintreten in die Atmosphäre. Das war 2012, 2013, haben wir ein paar Jahre davor manövriert, um das zu verhindern. Damals hatten wir noch Treibstoff. Mittlerweile unser Treibstoff ist ganz niedrig. Und diesmal, die werden von der Atmosphäre gefangen. Das wussten wir schon. Was haben wir versucht zu machen, ist, dass wir diese Eintreten in der Atmosphäre in einen ganz bestimmten Ort haben wir gewählt und haben wir das Satellit dann so manövriert, dass er dieser Punkt dann eintritt, da wo kein Land ist und keine Schiffe.
Das heißt, Sie haben da schon quasi Manöver eingeleitet, um diesen einen der vier Cluster-Satelliten, der SALSA heißt, genau, quasi möglichst zielgerichtet an den Boden zu holen, ja?
Genau. In Parallel machen wir mit den anderen das Gleiche. So nächstes Jahr, im November 2025, kommt unsere Satellit Nummer 1, Rumba, kommt auch runter und der wurde schon in August gezielt. Das kommt auch in einer Umgebung, wo niemand ist. Und im November werden wir die anderen zwei Satelliten, die in August 26 runterkommen, werden wir auch genauer zielen. Was wollen wir damit erreichen? Dass die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Teile, die übrig sind von der Verbrennung in der Atmosphäre, weiter zur Erde kommen, dass sie am Land nicht treffen.
Ist denn damit zu rechnen, dass größere Trümmerteile die Erde erreichen oder ist eh nur mit kleineren Bruchstücken zu rechnen?
Kleineren. Also dieser Satellit hat einen Durchmesser von 3 Meter, eine Höhe von 1,5 Meter. Die sind so rund wie ein Trommel und die meisten Teile von dem Satellit werden in Höhe von 80 Kilometer verbrennen. Also wir rechnen damit, dass fast 90% vom Satellit verbrannt wird. Da sind noch kleinere Teile, manche aus Titanium und andere sehr harte Metallen, die wahrscheinlich diese Verbrennung überleben. Und die werden dann ins Meer, inmitten von Pazifischen Ozean, dann endgültig entsorgt werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, die Gelegenheit ist günstig, jetzt diese Satelliten vom Himmel zu holen. Mit dem ersten will man jetzt am Sonntag starten. Welche Herausforderungen gab es denn im Vorfeld dabei, also dann diese Zielkoordinaten so genau zu bestimmen?
Wir mussten eine Lösung finden, mit einer kleinen Manöver das so zu beeinflussen, dass es genau in den Punkt, den wir jetzt gesucht haben, im Südpazifik, dann runterkommt. Und das war nicht leicht. Unsere Kollegen von der Space Debris Abteilung haben mehrmals simuliert und kalkuliert. Und wir mussten auch damit rechnen, dass der Satellit alt ist, hat weniger Strom. Also wir mussten diesen Satellit am Leben halten, diese Zeit, dass er die Chance zu manövrieren hat. Das waren so die großen Herausforderungen.
Die haben Sie jetzt zum Glück gemeistert. Könnte denn trotzdem noch was schiefgehen jetzt am Sonntag?
Sehr unwahrscheinlich. Wir haben alles gerechnet und wir sind also 90,999% sicher, dass es alles kommt wie geplant. Das Unvorsehbar ist unvorsehbar. Also was schiefgehen kann, ist etwas, was wir im Moment wirklich nicht vorhersehen können.
Dieses Manöver steht da in einem breiteren Kontext, dass es große internationale Bemühungen gibt, Weltraumschrott zu reduzieren, also Umlaufbahnen wieder freizuräumen für künftige Satellitenmissionen. Könnte dieses kontrollierte Deorbiting eines Veteranensatelliten eine Blaupause für künftige Aufräumaktionen in der Umlaufbahn sein?
Auf jeden Fall. Also diese Satelliten, als sie gestartet wurden, damals gab es diese Ziele noch nicht, den Weltraum sauber zu behalten. Deshalb waren wir nicht verpflichtet, das zu machen. Aber weil wir die Chance hatten, wir können die Satelliten noch manövrieren, dann haben wir das studiert und haben wir diese zwei Ziele erreicht. Eins, dass es keine Teile auf bewohnbare Gebiete runterfällt und zweitens, dass keine Teile oben bleiben im Umlaufbahn, das andere Satelliten in Gefahr bringen könnte. Also wir wollen tatsächlich vermeiden, dass diese Objekte im Orbit bleiben.
Und durch Kollisionen dort eben andere Satelliten irgendwann gefährden könnten. Ne? Haben Sie denn die Hoffnung, dass andere, die vielleicht ähnlich arrivierte Satelliten im Orbit betreiben, das sich zum Beispiel nehmen und selber gucken, ob sie auch ein bisschen reiner machen können?
Ja, natürlich, wenn es möglich ist. Es ist nicht immer möglich. So alten Satelliten, die können auch irgendwann von alleine inaktiv werden, also wegen irgendwelcher Störung. Man verliert dann die Kontrolle und dann ist nichts zu machen. Es gibt mittlerweile auch die Kapazität, auch in privaten Firmen, alten Schrottteile wieder zurückzuholen mit einer Mission, die hochfliegt und andockt und diese Teile wieder runterbringt. Also das ist auch möglich. Zwar teuer, es kostet so viel wie eine neue Mission zu bauen, aber möglich. Und solange man die Kontrolle hat, Treibstoff hat, die man braucht für solche Manöver, dann, ich finde, das macht total Sinn, auch mit älteren Missionen, zu versuchen, so weit wie möglich die Umlaufbahn dann freizulassen für die nächsten.
Was ist das für Sie als Missionsverantwortlicher für ein Gefühl, dann einen so altgedienten, erfolgreichen Satelliten sterben zu lassen?
Also es ist schon emotionell. Diese Mission leite ich seit 10 Jahren und es war meine erste Mission als Leiter. Und damit habe ich viel, viel gelernt, viel gemacht. Wir haben neue Prozesse, neue Werkzeuge für Operationen entwickelt mit unserer Mission. Also das lässt mich schon ein bisschen traurig. Und an dem Tag, wo ich dann sehe, die letzten Signale von diesem Satellit kommen, das werde ich bestimmt so ein paar Tränen unterdrücken müssen. Auf jeden Fall.
Sonntagabend gegen 20 Uhr wird es wohl soweit sein. Bruno Sousa war das vom Satellitenkontrollzentrum der ESA in Darmstadt. Wir machen weiter mit den Meldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
Pelztierfarmen sind Brutstätten für gefährliche Viren. In Pelztieren wie Nerzen und Rotfüchsen haben Forschende aus China gut 100 verschiedene Virenarten gefunden und deren Genome analysiert. 36 davon waren neuartig. 39 besaßen großes Potenzial, Artgrenzen zwischen Säugetieren zu überwinden, wie sie im Fachmagazin Nature berichten. Darunter Coronaviren sowie solche vom Typ Influenza A. Marderhunde waren dabei am häufigsten mit den entsprechenden Viren infiziert, gefolgt von Meerschweinchen, Hasen und Polarfüchsen. Raubfüchsen. Die Wissenschaftler sprechen sich deshalb dafür aus, nicht nur landwirtschaftliche Nutztiere wie Schweine und Rinder, sondern auch Pelztiere stärker dahingehend zu überwachen.
Bakterien im Zahnbelag vermehren sich rasant.
Das fadenförmige Corynebakterium Matrochotii teilt sich dabei nicht wie andere Bakterien in zwei Tochterzellen auf, sondern erzeugt bei jeder Teilung bis zu 14 neue Zellen, wie ein Forschungsteam aus den USA beobachtet hat. Frühere Untersuchungen hatten gezeigt, dass C. Matrochotii mit seinen langen Filamenten eine Art Gerüst bildet, auf dem sich andere Bakterienarten ansiedeln. Mithilfe von Zeitraffermikroskopie konnten die Wissenschaftler beobachten, dass sich zunächst ein Ende der Filamente verlängert, und zwar fünfmal schneller als bei nah verwandten Corynebakterien, die zum Beispiel auf der Haut oder in der Nase leben. Dann entstehen zeitgleich mehrere Trennwände entlang dieser Struktur, bevor sich die Zellen in 3 bis 14 Tochterzellen aufteilen, schreiben die Forscher in der Fachzeitschrift PNAS.
Bei Menschen mit Depression ist ein bestimmtes Netzwerk im Gehirn stark vergrößert.
Das frontostriatale Salienznetzwerk ist ein funktionaler Zusammenschluss verschiedener Regionen auf der Oberfläche des Gehirns, der gemeinsame Aufgaben übernimmt. Im Fachjournal Nature vermutet ein Forschungsteam aus den USA, dass eine starke Vergrößerung dieses Netzwerks ein Risikofaktor für Depressionen sein könnte. Bei 141 Testpersonen mit schwerer Depression nahm das Netzwerk im Schnitt 73% mehr Raum ein als bei gesunden Vergleichspersonen, wie funktionelle MRT-Aufnahmen zeigten. Dadurch steht für benachbarte Hirnareale entsprechend weniger Raum zur Verfügung. Sie werden kleiner. Ob sich ein derartiger Nachweis auch für die Vorhersage von Depressionen eignet, ist noch unklar.
Die letzte Vega-Rakete ist in den Weltraum geflogen.
Beim Start vom europäischen Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in der vergangenen Nacht hatte die Rakete einen Sentinel-2C-Satelliten des Erdbeobachtungsprogramms Copernicus an Bord. Die Vega-Rakete war seit 2021 vor allem zum Transport von leichteren Satelliten im Einsatz. Das Folgemodell Vega-C des Raketenbetreibers Arianespace soll Mitte November erstmals wieder ins All fliegen. Von 2 Starts der Vega-C war bisher allerdings nur einer planmäßig erfolgt.
Auch Katzen spielen gerne Stöckchen holen.
Rund 40% der Hauskatzen, deren Besitzer an einer Online-Befragung teilnahmen, holen manchmal, häufig oder immer ein Spielzeug zurück, wenn es für sie weggeworfen wurde. Bei Hunden sind es fast 80%. Besonders Burma, Siam und Tonkanese Katzen scheinen das Spiel zu mögen. Schreiben die Forscher im Fachjournal PLOS ONE. Für ihre Studie hatten sie mehr als 8000 Katzen untersucht, deren Daten vorlagen.
Vielen Dank für die Meldung. Magdalena Schmude war das.
Sternzeit, 5. September. Die aktive Sonne versenkt das Hubble-Teleskop. Durch die derzeit sehr aktive Sonne dehnt sich die Erdatmosphäre etwas aus. Dadurch steigt für Satelliten die Reibung an der dünnen Luft. Im schlimmsten Fall bedeutet dies das Aus für das Hubble-Weltraumteleskop schon in 2 Jahren. So heißt es in einer internen NASA-E-Mail, die die Fachwelt aufgeschreckt hat. Bisher gingen die meisten davon aus, dass Hubble noch weitere 10 Jahre im Einsatz bleiben können. Hubbles Umlaufbahn ist zwar noch 520 Kilometer hoch, doch sie sinkt derzeit deutlich schneller ab als bisher. Wann genau Hubbles Mission zu Ende wäre, ist unklar. Schon lange vor einem Verglühen würde der erhöhte Luftwiderstand das Teleskop minimal vibrieren lassen. Dann wären sinnvolle Himmelsbeobachtungen nicht mehr möglich. Der Unternehmer Jared Isaacman, der bereits mit einer Dragon-Kapsel im All war, hat der NASA eine kommerzielle Rettungsmission vorgeschlagen. Er will Hubble anfliegen, das Teleskop packen und wieder auf eine höhere Umlaufbahn bringen. Doch der NASA erscheinen die Risiken einer solchen Aktion derzeit zu groß. Es gibt keinerlei Erfahrung, mit einer SpaceX-Kapsel Satelliten anzusteuern, einzufangen und wieder auszusetzen. Sollten sich Abgasreste auf Hubbles Spiegel niederschlagen, wäre die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit des Instruments stark eingeschränkt. Egal, ob die Sonne sehr aktiv ist oder nicht, die NASA will Hubble zunächst so intensiv nutzen wie möglich. Mittelfristig wird sie aber nicht um eine Mission herumkommen, die Hubble entweder rettet oder gezielt versenkt.
Das war es für heute von Forschung aktuell. Ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut. Am Mikrofon war Ralf Krauter.